Ja, guten Morgen. Ein sehr schönes Lied, das mir nahtlos den Übergang gibt, aber ihr habt das ja auch alle schon gelesen in der Gemeindeinfo, die die bekommen, worüber predigt der Knorr heute? Single-Predigt Nummer 2. Nee, keine Angst. Ja, ich möchte gern über einen Schlüsselbegriff des Evangeliums sprechen und ich werde in den Gelegenheiten, die ich habe, auch immer wieder einen anderen Schlüsselbegriff mal aufgreifen hier. Und ein Schlüsselbegriff des Evangeliums ist das Wort Gnade. Ja, das ist der Grund, warum wir feiern. Das ist das Lied, was wir eben gesungen haben. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, ein Vers, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es gibt so auch so Schlüsselsätze, die man so über sich spricht oder über sein Leben stellt. Wenn ich so an das Alte Testament denke, Jakob, der erscheint vor dem mächtigsten damaligen Mann der Welt, dem Pharao, und dann fragt er ihn, wie heißt du? Ich heiße Jakob. Und dann spricht er über Gott und sagt, der Gott, der meine Hirte gewesen ist mein Leben lang. Da steht einer auf dem Krückstock gestützt und macht so eine Aussage über sein Leben und sagt, Gott ist meine Hirte gewesen mein Leben lang. Das ist so eine Überschrift. Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, die verloren sind. Das ist auch wie eine Bestimmung, die das ganze Leben lang auch irgendwie bestimmt. Und jetzt kommt Paulus hier und sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Was für eine Identitätsaussage. Ich bin, ja, er sagt etwas darüber, was ihn ausmacht und was letztlich Schlüssel in seinem Leben ist. Ein zentrales Bekenntnis. Ich bin, ich lebe, ich denke, ich arbeite durch Gottes Gnade. Auch sein ganzes Wirken war durch Gottes Gnade bestimmt. Und dreimal in diesem einen Vers kommt dieses Wort Gnade vor. Darauf gründet sich seine Identität. Und Gnade ist auch der Schlüsselbegriff bei Paulus, wenn man das anguckt. Der zentrale Begriff des Evangeliums, der am klarsten eigentlich sein Heilsverständnis, also das, was das Evangelium uns anzubieten hat, bringt er mit diesem Begriff Gnade zum Ausdruck. Bei ihm kommt das Wort weit häufiger vor als in allen anderen Büchern des Neuen Testaments zusammen. So tief hat der das verinnerlicht. Ich bin etwas durch Gnade. Allein durch Gnade stehe ich hier. Nun könnte man ja denken, Mann, wir haben das alle gesungen. Ich habe euch eben mal so ein bisschen angeguckt. Denkt mit so einer Inbrunst, mit so einer Hingabe, mit so einer Leidenschaft. Allein durch Gnade stehe ich hier. Dann dachte ich, Herr, ich bin eigentlich verkehrt hier. Die wissen das alle schon. Und trotzdem möchte ich diesen Begriff nochmal aufgreifen, weil ich festgestellt habe und beobachtet habe, dass wir sowas singen oder Christen sowas singen, aber eigentlich doch manche Christen überhaupt gar kein Gnadenverständnis haben, sondern eigentlich das proklamieren, bekennen, aber anders leben. Wir sind hier beim Kern des Evangeliums. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Und die Frage ist, worauf bauen wir unsere Identität auf? Gottes Gnade will dich sicher machen in deiner Identität. Und das ist so wirklich ein Schlüssel. Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Woraus lebe ich? Was ist die Quelle in meinem Leben? Und genau an der Stelle sucht jeder Mensch und jede Generation eigentlich Antworten. Und damit, da kommt man zu verschiedenen Lebensmodellen, zu verschiedenen Variationen, die ich einfach mal hier kurz nacheinander hinstellen möchte. Ich habe Menschen kennengelernt, deren Satz lauten müsste, ich bin, was ich tue. Ich definiere mich über eine gewisse Leistung. Auch eine fromme Leistung, das betrifft also beide. Ja? Menschen, die sich über Leistung definieren oder über Anerkennung, die man dann nämlich bekommt, weil man besser ist, es besser hinkriegt, mehr betet, tiefer betet und auch Leute dann beeindruckt. Da ist er 5 Stunden jeden Tag gebetet. Ich war wahnsinnig beeindruckt. Ich kann es besser, ich mache mehr. Ja? Ich bin etwas, weil ich etwas tue. Es ist dieses Gott und andere beeindrucken wollen. Und was legen manche Menschen für ein Pensum hin, auch ein Arbeitspensum, ein Leistungspensum, weil sie sich über ihren Einsatz definieren. Gutes Beispiel ist das Gleichnis, das Jesus verwendet von den verlorenen Söhnen. Da sind ja zwei. Und beide sind eigentlich verloren. Der eine scheint uns wirklich verloren und der andere ist fromm verloren. Der geht in die Church, der geht in die Kirche, der hat seine Kleingruppe. Der hat sein Netzwerk, der tut was, der arbeitet. Und als der Jüngere dann wiederkommt und dann im Grunde genommen da die Fete losgeht, da und der Vater zu ihm geht und sagt, willst du nicht auch reinkommen? Da bricht es aus ihm raus, nämlich sein nicht vorhandenes Gnadenverständnis. So viele Jahre diene ich dir. Das heißt, du musst mir diesen Ochsen schlachten. Du hättest mir auch ein Fest machen müssen. Warum? Weil ich so treu war die ganzen Jahre, weil ich so viele Jahre dabei war. Und der Vater muss sagen, du hast Gnade, das Nehmen, nicht verstanden. Woraus ziehen wir unsere Substanz? So Sprüche wie, auf die Dauer hilft nur Power, ausruhen können wir uns im Himmel und sowas. Das habe ich auch alles schon gehört. Grundsätzlich stimmt ihr mir ja alle zu. Das ist ja nichts Neues. Und trotzdem sind Menschen davon angetrieben, mehr, höher, schneller, weiter. Als ich Pastor in Darmstadt war, hatten wir so eine Gruppe von russlanddeutschen Aussiedlern, sprachen aber fast nur Russisch, haben wir den Raum nachmittags vermietet und ja, wie die dann kamen, also wie die angezogen waren, das war irgendwie alles doch frommer. Und dann ernsthafter. Und wenn die beteten, dann gingen sie auf die Knie und dann heulten sie. Ich habe da mal drin gesessen. Also es war für mich befremdlich. Ne? Das war nicht mein Gottesbild irgendwie. Aber meine Geschwister, zum Teil die älteren Geschwister auch, sagten, Hartmut, aber die glauben richtig. Das kommt uns irgendwie, wie soll man sagen, also wir stellen uns Gott so vor. Und da habe ich gemerkt, das hat etwas zu tun mit unserem Bild von Gott, auch mit diesem Gnadenverständnis. Ja. Ich muss mehr beten, ich muss nachdrücklicher beten, ich muss mit Tränen beten, mit Schreien beten und dann entdecken wir alle möglichen Dinge und meinen, dadurch beeindrucken wir Gott. Lass mal los und sag, Herr, ich danke dir für deine Gnade. Punkt. Das ist alles. Nicht mehr, schneller, höher, weiter. Ich bin, was ich tue. Eine zweite Variation ist, ich bin, was ich selber über mich sage und ausspreche. Dafür gibt es einen richtig schönen Bibeltext im Psalm 73. Da beschreibt Asaf, ein Liedermacher, und ich lese das mal bewusst im Lutherdeutsch, weil es mir einfach gefällt. Ja? Also das geht bei einer Übersetzung ein bisschen verloren. Da beschreibt hier Asaf, was er beobachtet bei den Gottlosen und was sie so über sich sagen. Und dann sagt er, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht im Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Und dann sagt er, darum prangen sie in Hoffart, also Stolz, und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Das ist ein richtig schöner Luthertext, ja? Also hauen so richtig die Sätze raus, wie gut es ihnen geht, wie sehr das in ihrer Kraft liegt. Wir schaffen das aus eigener Kraft. Sie tun, jetzt geht's weiter, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Und dann lasse ich einen Vers aus, dann Vers 10. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen in Haufen wie Wasser. Und sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken. Das ist seine Beobachtung. Ja, das sind Menschen, die sind etwas, weil sie etwas über sich aussprechen. Ich bin toll, ich bin klasse, ich bin mega, ich bin Hammer und mega Hammer. Und mehr kann man es ja gar nicht steigern, so diese ganzen Begrifflichkeiten. Und das gibt's im Positiven wie im Negativen. Schaut her, was ich alles bin und ich alles habe. Und ihr lieben Leute, die sozialen Netzwerke, auf die ich jetzt nicht schimpfen will, aber mal eine kleine Randanmerkung, vielleicht habe ich sie schon gemacht, aber ich mache sie nochmal, das wiederholt das und vertieft das. Das wird dadurch enorm befeuert. Wie viele Klicks hast du? Wie viele Likes hast du? Wie kommst du rüber? Du musst richtig gut performen. Und dann sagen Leute etwas über sich, was sie alles machen und mega erleben. Und ehrlich, das könnte ich auch alles schreiben. Aber ich habe mich bewusst verabschiedet davon, weil ich glaube, das ist nicht evangeliumsgemäß. Ich bin nicht etwas, weil ihr seht, wie toll ich bin, sondern ich bin etwas, allein durch Gnade stehe ich hier. Und wollen wir mal das versuchen, auch in einer reifen Art und Weise auf diesen sozialen Netzwerken dann auch zu gebrauchen. Der Präsident Trump ist ja nur ein Beispiel und das ist schon extrem. Ne? Also da bleibt einem ja fast die Spucke weg, wie jemand so über sich selbst falsch denken kann. Ich meine, die Wahrnehmung ist doch ganz anders von außen als von innen. Das klafft doch sehr auseinander. Ja? Ich bin etwas, weil ich etwas über mich sage, weil ich mich hochjuble, weil ich es immer besser kann. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst, die sich auch dann, steht man da zu dritt und spricht und dann kommen die dabei und dann und ich und ich und ich und ich. Und dann denkst du, die haben das ganze Gespräch übernommen und produzieren sich da. Und manche müssten es gar nicht, die haben ja was drauf, aber sie bringen durch so eine Rhetorik, durch viele Worte, sich dann auch selber noch in ein Gespräch und in eine Stellung, die nicht gesund ist. Und wehe, Leute, das bleibt mal aus. Wehe, da hast du nicht so viel Klicks, dann stürzt du innerlich ab. Ja? Wehe, da sagt man nicht jetzt jemand, ja, klasse. So, ich bin, was ich selber über mich sage. Ich bin drittens, was andere über mich sagen. Da legen wir auch viel Wert drauf. Ne? Manche sagen so, ach, ist mir egal, was andere sagen, ich habe ein dickes Fell. Aber ehrlich, die wenigsten Leute haben dickes Fell. Eigentlich macht es uns doch was aus. Wir wollen eigentlich auch, dass andere uns lieb finden und gut finden. Also niemand möchte gern als Stinkstiefel durch dieses Leben gehen, oder? Ja? Eigentlich möchten wir gemocht werden. Ja? Und Worte sind eine Macht. Worte können aufbauen und zerstören. Es gibt zerstörerische Sätze. Du hast mir mein Leben verbaut, ich wollte gar nicht, dass du noch kommst. Das macht ein Kind fertig, ja, oder kann, wenn man da nicht richtig mit umgeht. Du bist böse, du bist nutzlos, du bist unwichtig, du bist eine Randfigur, du bist nicht geliebt, du performst nicht so. Und dann laufen diese Menschen mit einem wunden Herz durchs Leben von Beziehung zu Beziehung, wechseln Partner und Freunde, laufen zum Seelsorger und in die Psychotherapie und dann in die Begleitung, damit einmal jemand zu ihnen sagt, du bist geliebt, so wie du bist. Du musst dafür nichts tun, du bist etwas. Ich habe meine Frau begleitet im Mentoring, so eigentlich ganz normales Mentoring-Programm so durchgemacht und dann haben wir festgestellt, als wir zurückgeguckt haben, so auf ihre Vergangenheit, dass sie eigentlich alles, was sie in ihrem Leben getan hat bisher, nur ihrem Vater zuliebe gemacht hat. Hat 2, 3 Berufsausbildungen, Studium und so weiter, war dann so Ende 30 und war eigentlich durch mit allem. Ja? Und als ich sie dann fragte, ja, warum hast du das alles gemacht? Da sagt sie zu mir, damit mein Vater einmal sagt, mein Kind, ich bin stolz auf dich. Was für eine Energie und was für eine falsche Lebensgrundlage, auch auf der man versucht, dann sein Leben aufzubauen. Oder ein anderes Beispiel, ich bin in einer Gemeindeberatung, in einer Gemeinde eigentlich so erstmal ganz locker und dann lernt man die Leute ja besser kennen und nach einer Zeit kommt dann so eine Frau aus der Ältestenschaft zu mir und sagt, weißt du, bei unserem Pastor ist so, ne, das war im Schwäbischen, bei unserem Pastor ist so, sagt sie, das ist wie ein großes, ich kann das nicht so, Anni kann das wahrscheinlich viel besser, da muss das dann also Schwäbisch sagen, das ist wie ein großes, dunkles Loch, da kippst du Anerkennung rein, du bist toll, du bist der Beste, du bist der Größte und der Schönste und hältst die besten Predigten und sagt, das ist wie ein großes, dunkles Loch, wo alles verschwindet, da kannst du nicht genug reingießen. Und wehe ein Pastor, wenn er darauf aufbaut. Mir ist das nicht egal, was ihr sagt. Aber letztlich schon. Weil das nicht meine Identität ausmacht. Allein aus Gnade stehe ich hier. Nicht, weil ihr sagt, ja, die Predigt, das war heute gut. Und dann sagt die andere Hälfte, nö, auch heute hat er nicht so viel Gnade gehabt und so. Also ihr kennt ja all diese Aussagen. Wenn du dich hier vorne hinstellst, so wie Hannah, wie das Lobpreisteam, wie meine Person oder andere, die hier was machen, da musst du immer mit beiden Reaktionen rechnen. Und wehe, wenn du das allen recht machen willst. Paulus spricht auch davon, nicht Menschen zu gefallen, irgendetwas tun. Man läuft durchs Leben und sucht suchtartig wie so ein Junkie nach diesen lobenden Sätzen. Toll! Und das ist so, dass die Sehnsucht dann zu einer Sucht wird. Diese Identität ist auch keine gesunde. Sie hält nämlich nur so lange, wie andere etwas Gutes über mich sagen und wehe, sie ziehen es mal zurück. Die nächste Variation ist, ich bin, was ich habe. Besitz. Je mehr man hat, desto mehr kann man glänzen. In der Generation bin ich ja aufgewachsen, die Nachkriegszeit. Wir sind mit Briketts und Ofenheizung aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was Briketts sind. Also sind so dunkle, eckige Klötze. Und dann kamen Leute mit schwarzen oder mit so Säcken und waren dunkel irgendwie, ja, keine Afrikaner, also, und haben die Kohle da hingekippt und dann mussten wir Briketts stapeln, immer so und so, und dann hatten wir so ein Trageding und so weiter, ja, und dann hat man angefangen zu arbeiten, was zu leisten. Und dann kam der Gasofen, dann musste man keine Briketts mehr stapeln. Und dann stand auf einmal ein Auto da. Und dann wurden die Socken nicht mehr gestopft. Früher wurden sie gestopft, weil es nicht mehr lohnte. Es wurde alles billiger, man konnte sich mehr leisten. Wir hatten etwas, den Materialismus, der uns sagte, je mehr du hast, je mehr bist du. Oder so ein Standardsatz ist, ihr sollt es mal besser haben. Ist ja alles gut gemeint, ja, aber es baut auf einer, wie soll man sagen, Leistung auf. Ich bin, weil ich etwas habe. Und wir sind schnell dahinter gekommen, all das kann unser Herz nicht wirklich satt machen. Ich bin, was ich habe, auch das ist eine Lüge. Und da haben wir versucht, mit sogenannten Bewusstseinserweiterungen, mit Haschisch und LSD und ekstatischer Musik auszuflippen und uns auszutoben. Und meine Devise war, bevor ich Jesus kennenlernte, 30 werden und dann abtreten. Das war so. Alles mitnehmen, immer auf der Überholspur. Ja? Weil das, was uns angeboten wurde, dieses große Konstrukt Materialismus, das haben wir gemerkt, das kann es auch nicht sein. Ja, da hat man sich dann abgesetzt und man hat gemerkt, das führt in die Irre und zu neuen Abhängigkeiten. Und dann am Ende des Weges höre ich eine Predigt, in der Gott zu meiner suchenden Seele spricht, Hartmut, du bist etwas, weil ich dich liebe. Einfach nur so. Nicht, weil du jetzt so besonders toll bist, weil du etwas tust, weil andere etwas sagen. Und seit 38 Jahren lebe ich mit dieser neuen Identität und die lautet, ich bin, was Gott über mich sagt. Ich bin, was Gott über mich sagt. Leute, und da müssen wir alle hinkommen. Das müssen wir alle ganz tief verinnerlichen. Ja, die Gnade wirklich in unserem Leben greift. Ein von Gott bedingungslos geliebter Mensch. Und das hat Paulus ganz tief verinnerlicht, als er schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gott will dich, so wie du bist. In der Sternschanze, wo ich ja auch Mitglied bin und hingehe, da haben wir so dieses Motto, komm, wie du bist. Und so kommen die Leute auch, wie sie sind und mit ihrer Story und mit Zerbrochenheit und all diesen Dingen. Gott liebt dich, Gott meint dich, Gott sucht dich, auch ohne eine Leistung. Das ist Gnadenverständnis. Ich bin, was ich bin, durch Geschenk. Gott geht es nämlich bei uns nicht um die Sache, sondern um Beziehung. Das muss man auch nochmal deutlich sagen. Manche sagen, es geht bei Gott um die Sache. Nein, das kommt vielleicht erst an zweiter Stelle. Bei Gott geht es in erster Linie um Beziehung. Ich greife nochmal dieses Beispiel von den verlorenen Söhnen auf. Ja? Da kommt also der verlorene Sohn, der weit weg ist, der bei den Schweinen war. Für einen Juden war das unmöglich. Ja? Das war also schlimmer, ging es gar nicht. Jetzt kommt er und er sieht ihn vom Weiten und der Vater läuft ihm entgegen und er freut sich und er ruft die große Party aus. Schlachte den Ochsen, mein Sohn, der verloren war, der ist wiedergekommen und so weiter. Und der Ältere, der kann sich nicht mitfreuen. Das findet er irgendwie nicht gut. Dass da so ein Neubekehrter mit grünen Haaren nach vorne kommt und da anfängt rumzuprophezeien in der Gemeinde. Ich bin so lange hier, Gott hat mir noch nie eine Prophetie geschenkt. Ja, weil das eben nicht auf Leistung und Langjährigkeit beruht, sondern auf Geschenk. Ja. Und er kann sich nicht mitfreuen und er bleibt draußen und drin läuft die Fete, die Verlorenen kommen da rein oder er als Verlorener. Und dann heißt es, der Vater ging zu ihm heraus. Es geht ihm nicht um die Sache, dass das jetzt noch mehr und noch höher und noch weiter und so weiter, sondern er sucht den Einzelnen, der draußen steht und sagt, diese Gemeinde, ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig mitfreuen. Weißt du, du sitzt vielleicht hier drin, aber eigentlich mit dem Herzen bist du draußen. Und da will diese Predigt, oder Gott möchte durch diese Predigt zu dir rauskommen und sagen, komm doch herein, freu dich doch mit. Das ist für uns alle eine zentrale Botschaft. Wir brauchen ein Gnadenverständnis. Ich bin das, was Gott über mich sagt. Es ist die wichtigste Grundlage in jeder Generation. Ich kann wissen, wer ich bin. Ich kann ruhen in Gott. Ich weiß, wer ich bin. Worauf bauen wir unsere Identität auf? Denk doch mal heute noch mal darüber nach. Vordergründig wird jeder sagen, ja klar, Gottes Gnade und so weiß ich alles. Aber ob da nicht doch das eine oder andere in unserem Herzen schlummert, wo wir sagen, ja, ich werde eigentlich nicht so richtig gesehen und eigentlich bin ich ein bisschen sauer und so. Bau das doch auf ein Gnadenverständnis auf. Ist alles geschenkt, ist alles Gnade. Die Frage ist ja, was ist denn Gnade? Wie erklärt man das? Gnade ist im Griechischen Charis und meint gewährte Freundlichkeit, Wohltat, Gunst oder Annahme, auch Erbarmung. Also Freundlichkeit, die geschenkt wird, ja, das ist Gnade. Wohltat, etwas, was ich nicht verdient habe, wird mir einfach geschenkt. Im Alten Testament kommt dieses Wort 56 Mal vor im Sinne von Erbarmung und 73% der Stellen, der Belegstellen davon, bezieht sich auf Gott. Die Erbarmungen Gottes, die Freundlichkeit Gottes, die Gnade Gottes. Also davon ist die Rede. Gnade ist etwas Unverdientes, eine Segnung, ein unverdientes Geschenk, wo du nicht mit rechnen kannst. Ich habe keinen Rechtsanspruch darauf. Sie steht mir nicht zu. Aber aus dieser ständig unverdienten Güte Gottes lebt eigentlich jeder Mensch. Wenn wir jetzt mal so einmal tief Luft holen, so. Da steht in der Bibel, der Gott, der dir Odem und alles schenkt, ja, der dir Atem gibt. Also jeder Atemzug, den du machst, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und das nehmen wir ja dankbar an. Ja? Also ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, ich höre jetzt einfach auf zu atmen. Die Gesundheit, die wir genießen, die mentale Kraft, die wir haben, Menschen, die wir unsere Freunde nennen. Gnade ist eine Wesenseigenschaft Gottes. Seht mal, manche beten so dafür, Gott, jetzt sei gnädig und so, das muss man nicht. Ehrlich, weil du musst Gott nicht überreden, gnädig zu sein, der ist so. Der war schon da, bevor du da warst, bevor du überhaupt verstanden hast, was Gnade ist. Gott ist gnädig, er ist der Maßstab für diesen Begriff. Psalm 100, der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig. Oder in Titus 2 heißt das, die heilsame Gnade ist in Christus Jesus erschienen. Oder Johannes sagt, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wisst ihr, Gnade ist die einzige Chance, dass wir überleben können. Du sitzt hier, weil Gott gnädig ist. Sonst wärst du nicht hier. Ich hatte mal so in einer Gemeindephase ein bisschen Stress. Da habe ich mich einem Kollegen anvertraut und habe gesagt, wie baut man denn Stress ab als Pastor? Ich weiß nicht, was ihr mir geraten hättet, aber der Kollege hat gesagt, Hartmut, du brauchst ein Aquarium. Ein Aquarium. Ich hatte jetzt keine Beziehung dazu, habe das dann in der Zeitung inseriert, suche Aquarium und so möglich schon alles angelegt. Und dann hat einer da mich angerufen und dann bin ich da hingefahren, habe das Wasser abgesenkt und kam mit dem Aquarium nach Hause. Erstmal bin ich nach Hause, habe meiner Frau gesagt, Schatzi, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Burnout oder Aquarium. Was ist deine Entscheidung? Ja klar, also ich meine, dann lieber Aquarium, aber du kümmerst dich um die Fische und all diese Sachen und so. Naja, dann habe ich mir da alles Mögliche für gekauft, wie man das so macht. Und dann habe ich mich da vorgesetzt und so, als es mir nicht gut ging und habe dann da reingeguckt und die Fische schwammen, so, dann habe ich mir über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht, so ganz tief irgendwie, was der Fisch jetzt wohl davon mitkriegt, wenn er von einer Glasseite zur anderen schwimmt und so weiter. Ob der vielleicht auch rebelliert innerlich und sagt, ich möchte hier gerne mal raus. Naja, und dann habe ich neue Fische gekauft und irgendwie habe ich was durcheinander gekriegt. Ich habe da also so Friedfische und andere Fische irgendwie gemixt und dann hatte ich ja, also dann kam der Stress auf, ich kann euch sagen, da konntest du nicht mehr reingucken. Und dann habe ich das Wasser abgelassen und wollte dann die Fische rausnehmen und da ist mir einer so aus dem Aquarium rausgesprungen. Auf meinen Teppich. Zappelte da vorne der Fisch und so, guck mal Schatzi, der Fisch, der lebt auch an der Luft. Ist das nicht genial? Wollen wir mal eine Stunde warten, was er dann macht? Vielleicht entwickelt er sich im Sinne der Evolution und fängt an zu reden. Aber seine Bewegungen wurden weniger, so dass ich mich erbarmte über ihn und ihn wieder ins Wasser setzte. Und da habe ich etwas gelernt. Leute, das Wasser ist für den Fisch das Lebenselement. Und wenn du ihn da rausnimmst, dann verreckt er. Er ist nicht gestorben. Also ich habe das schon mal erzählt in einer Gemeinde. Und da kamen ganz besorgte Geschwister hinterher zu mir und haben mich gefragt, ist der Fisch denn gestorben? Nein, ist er nicht. Kannst dich ganz entspannen. Wasser ist das Lebenselement. Wenn du so einen Fisch da rausziehst, der zappelt noch so ein bisschen, manche mehr, manche weniger, aber dann irgendwann hört das auf und er stirbt. Gnade, Leute, um das zu übertragen, ist unser Lebenselement. Erst wenn wir da eintauchen, dann können wir so richtig das Wasser durch die Kiemen ziehen. Dann können wir so richtig aufleben. Dann fängt das Leben eigentlich erst richtig an. Ich bin etwas, weil ich aus Gottes Gnade lebe. Das ist meine Identität. Der Fisch gehört ins Wasser und der Mensch an die Luft und in die Gegenwart Gottes. Da blüht er so richtig auf. Da fängt er an zu leben. Aber nun geht der Satz weiter. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Aus dieser Gnade kann und muss ich nämlich etwas machen. Gnade ist da, aber ich muss sie auch nehmen. Es gab früher mal einen Schlager, der hieß, die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum anderen. Da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Ja, also es ist gerade so, Liebe ist so personifiziert und das kommt einfach so. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Ja, so. Und dann geht sie wieder woanders hin und ist sie weg. So, irgendwie so unvermittelt, so wenig zu kalkulieren, ja. Und so ist es mit der Gnade nicht. Also die kommt und geht und von einem zum anderen und irgendwo weißt du das gar nicht so genau. Oder wir haben früher gesungen, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Auf einmal fällt da etwas und ich weiß gar nicht was. So ist es nicht, Leute, sondern es heißt, aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Das heißt, Gnade ist da, sie ist heute da, für jeden von uns. Ja, wie das Wasser für den Fisch, so ist Gnade da. Aber ich muss dieser Gnade auch Raum geben. Gnade muss gewollt werden, genommen werden. Das ist meine Entscheidung. Gnade wird zuerst erlebt und dann bewirkt sie Veränderung. Dann verändernd gelebt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe aus diesem Verständnis, aus dieser Grundlage heraus, hat Paulus dann ein anderes Leben geführt, spricht unsere Verantwortung an. Gnade kann offensichtlich auch vergeblich sein. Ich habe Gnade erlebt, aber sie hat nichts ausgewirkt. Sie hat keine Veränderung bewirkt. Sie hat mich nicht zu einem anderen Menschen gemacht. Im Titusbrief heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und dann heißt es im nächsten Vers, sie, nämlich die Gnade, erzieht uns. Okay. Uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Uns, solange wir hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Die Frage ist doch, was verändert eigentlich einen Menschen? Ich erinnere mich an ein Schulbuch mit einer kleinen Geschichte. Da haben Sonne und Sturm eine Wette abgeschlossen. Und die Wette lautete, wer schafft es, zuerst dem Wanderer die Jacke auszuziehen? Kennt ihr das auch noch oder eine andere Schulbuch gehabt? Ja? So, also wer schafft es, dem Wanderer die Jacke auszuziehen? Jetzt kommt der Sturm und sagt, ich bin viel kräftiger und so weiter. Fing an zu blasen und weiß ich, hat ihn so unter Druck gesetzt, diesen Wanderer und so weiter. Was passierte dabei? der hat immer fester seine Jacke zugezogen, seine Mütze auf und hat gesehen, dass er rauskommt aus diesem Sturm. Ja, also so ging das nicht. Und dann kommt die Sonne. Was macht die Sonne? Fängt einfach an zu scheinen. Also wir Hamburger sind ja dieses Jahr wirklich verwöhnt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Jemand hat mich angerufen und zu mir gesagt, Hartmut, ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, seitdem der HSV abgestiegen ist, hat's nicht mehr geregnet. Ich weiß nicht, welche Zusammenhänge da konstruiert wurden. Aber auf jeden Fall ist es so, ich war gestern mal durchs Alzertal gelaufen. Vom Poppenbüttel bis nach Ulster, Freunde. Das ist ja wunderschön, ja. Aber wenn du da so in der Sonne gehst und so weiter, da hast du nicht viele Klamotten an, da ziehst du das aus, weil die Sonne wärmt dich, ja. Wer zieht dem Wanderer die Jacke aus? Und Leute, wenn wir das mal vergleichen, wer kann unser hartes Herz weich machen? Die Gnade Gottes. Gnade ist unser Erzieher. Und ich dachte, ich will keinen anderen Erzieher als Gnade. Stell dir mal vor, das Gesetz wäre dauerhaft dein Erzieher. Ja? Auf Christus hin schon, aber dann lebst du in der Gnade Gottes. Gnade ist sowas wie ein guter Pädagoge. Und hier werden 5 Dinge genannt, damit wir uns von der Gottlosigkeit trennen. Das ist das, wenn Gnade nicht vergeblich ist. Dann fängt man an, sich von gottlosen Dingen zu trennen, sich abzuwenden von einem begierdenhaften, lustorientierten Leben. Stattdessen wirkt die Gnade Verantwortungsbewusstsein. Sie fängt an, uns zu konfrontieren mit dem Willen Gottes und dem Platz für unser Leben. Und Gnade will einen Lebensstil hervorbringen, durch den Gott geehrt wird. Wenn also Gnade nicht Veränderung wirken darf, nicht zu einem veränderten Lebensstil führt, dann wird sie, wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, zur billigen Gnade. Dann kann ich ja tun und lassen, was ich will, weil Gott ist ja gnädig, der ist ja immer da, der vergibt ja immer alles. In diesem Denken leben auch manche Menschen, ja? Sagen, ja, du bist viel zu eng und so weiter. Dann können wir sündigen, was das Zeug hält, denn Gott kann ja gar nicht anders als gnädig sein. Aber durch so eine Haltung wird Gnade vergeblich, billig und missbraucht. Mein letzter Gedanke, den ich teilen möchte mit euch, Gnade will und kann unser Herz auch richtig festmachen. Was befestigt unser Herz? Dass wir nicht nur anfangen, ein bisschen wackelig in der Nachfolge sind, sondern richtig ein festes Herz haben. Es ist ein köstlich Ding, sagt Luther, Hebräer 13, Vers 9. Dass das Herz fest werde, was durch Gnade geschieht. Ein festes Herz, das ehrt Gott. Ein Herz, das all diesen Widerständen und Dingen, die sich uns entgegenstellen, einfach Gnade entgegensetzt. Allein durch Gnade stehe ich hier. Wenn mich mein Herz verdammt, dann sage ich, Gnade ist da. Wenn Satan mir Zweifel einflößt, dann ist Gnade da für mich. Das Herz ist immer umkämpft. Es kann verführt werden, verleitet, getäuscht, verletzt. Wir haben gerade im Auto vorhin gesprochen, als wir herfuhren über einen Mitarbeiter früheren Jahres von mir, der jetzt auf eine ganz andere Linie eingeschwenkt ist, wo man uns gefragt hat, der eigentlich ganz vernünftig war immer, was ist da passiert? Ja, das Herz, das ist in so vielen verschiedenen Zuständen und es kann getäuscht werden. Es kann unsicher sein, es kann unruhig sein, es kann hart wie Stein sein, aber auch sicher, ruhig, getrost und empfänglich für das, was Gott uns geben will. Deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Alles, was passiert, macht etwas mit deinem Herzen. Denk mal an die letzte Woche, welche Situation du dadurch erlebt hast. Entweder es befestigt mich in meiner Beziehung zu Jesus, oder es treibt dich weg von Jesus und seiner Gemeinde. Nochmal, alles, was passiert, Leute, macht etwas mit unserem Herzen. Und wir haben alle unsere Geschichte und da sind Dinge passiert. Entweder es hat mich befestigt, dass ich sage, dennoch bleibe ich stets bei dir, oder es treibt mich weg von Jesus. Ich bekomme eine Distanz zur Gemeinde, zu Menschen. Es gibt ja den Spruch, Not lehrt beten. Das stimmt aber nur zur Hälfte. Not kann auch Verbitterung bewirken. Ich habe Leute getroffen, die richtig verbittert waren und wo die Not genau das Gegenteil mit ihrem Herzen gemacht hat. Das betrifft dein Herz. Wie willst du umgehen mit Sachen? Alle Dinge, die passieren, können eben immer beides mit unserem Herzen machen. Entweder wir werden dadurch stärker, stabiler, es vertieft sich etwas, oder unser Herz ist schwach, enttäuscht, verwirrt und wie es in der Bibel heißt, wie Wasser. Es fließt einfach so weg. Ja. Gott will unser Herz festmachen durch Gnade. Meine Frage ist, was ist deine Identität? Musst du dich noch über Leistung ins Gespräch bringen oder bist du etwas, weil andere Gutes über dich reden? Es kann schon nach dem Gottesdienst jetzt gleich losgehen, ja? Dass man dann versucht, so Fishing for Compliments. Also ja, habe ich das nicht gut gemacht? Habe ich nicht 5 Kuchen mitgebracht? Nichts gegen die Kuchen, die gesammelt werden. Ja, aber so, oh ja, toll, also hast du die Schwester gesehen, 5 Kuchen gemacht. Ja. So, also mal so einfache Sachen, ne? Und dann definiert man sich so darüber. Noch eine ganz kleine Story. Ein Bilderbuchklassiker von Frederik dem Mäuserik. Wer kennt das? Jo, super. Gibt schöne Bilderbücher. Ja, Frederik der Mäuserik. Die Maus, kleiner Auszug nur, sitzt auf der sonnenwarmen Erde. Ihre Augen sind genießerisch geschlossen, die Ohren aufmerksam gespitzt. Alle anderen Mäuse schleppen geschäftig Vorräte in ein Versteck. Frederik, beschweren sie sich, warum arbeitest du nicht? Und Frederik antwortet, ich arbeite doch. Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage. Also ich dachte, das ist ein guter Schluss für meine Predigt, ja. Warum arbeitest du nicht mehr? Leute, lass uns doch mal heute genießen. Lehn dich doch mal so richtig zurück. Spitz doch mal deine Ohren und schließ die Augen und genieß diese Sonne, die Gnade Gottes in deinem Leben. Wollen wir mal uns dieser Gnade Gottes aussetzen und das mal so ganz praktisch machen. Ich darf bitten, dass das Lobpreisteam nochmal nach oben kommt. Und einen Augenblick Zeit haben wir noch. Wir wollen die Gnade Gottes genießen. Das mit Gott nochmal so persönlich auch ja, in Beziehung treten. Wir haben hat jemand gebetet, es ist wichtig, dass wir in die Nähe Gottes kommen. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist für dich heute. Aber lass doch mal das Lobpreisteam noch mal dieses Lied spielen. Allein durch Gnade stehe ich hier. Und wer möchte, darf nach vorne kommen, sich hier einfach mal aufstellen als ein Zeichen und sagen, Gott, das ist mein Bekenntnis. Das ist die Überschrift über meinem Leben. Musst du auch nicht machen, aber manchmal hat man das Bedürfnis. Manchmal stößt Gott auch sowas im Herzen an. Wir wollen jetzt nicht hier für Einzelne beten oder so, aber einfach mal zum Ausdruck bringen, ich gehe da drauf ein. Ja, Herr, ich brauche dieses Verständnis viel mehr für mein Leben. Das andere hat mich so unter Druck gesetzt. Ich stehe hier durch Gnade und ich möchte sie heute nehmen. Wie der Mäuserich, der sich auf die Erde setzt und sagt, ich genieße das jetzt einfach mal. Lass uns mal die Augen schließen und einfach diesem Lied zuhören. Ihr kennt das, wir haben das zusammen gesungen. Halleluja.